In dieser Folge erfahrt ihr, was Shannon und Burkhard in Guatemala erlebt haben. Sie geben euch Einblicke in die nachhaltige Landwirtschaft von Eukokreditpartnern und in die Wirksamkeit von Mikrokrediten vor Ort.
Dein Geld kann mehr, als du denkst. Es kann das Klima schützen, es kann Biodiversität fördern und es kann Frauen weltweit in ihrer Unabhängigkeit stärken. Karen und Sina von Eukokredit reisen mit dir im Podcast Ethics and Heroes. Hier erfährst du, wie dein Geld wirkt. Dein Geld, deine Entscheidung. Hör rein!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ethics and Euros. Ich bin Sina und ich arbeite bei Eukokredit. Und heute geht es um die Eukokredit Journey, also eine Reise nach Guatemala Ende März, bei der Partner aus den Bereichen finanzielle Inklusion und Landwirtschaft besucht werden konnten. Also sowohl Investorinnen als auch Mitarbeitende von Eukokredit hatten da die Möglichkeit, sich zu bewerben und eine Woche lang selbst bezahlt die Wirkung der Geldanlage mit eigenen Augen zu betrachten. Und darüber spreche ich heute mit Shannon Srinidharan, die ist Bildungs- und Marketingreferentin im Förderkreis Norddeutschland seit Ende letzten Jahres, und mit Burkhard Meyer-Stolz, der seit 30 Jahren bei Eukokredit investiert ist. Hallo Shannon, hallo Burkhard.
Hallo Sina.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Wie kamt ihr denn zu Eukokredit? Magst du einmal starten, Burkhard?
Ja, ich hatte von Eukokredit und Mikrofinanzen gehört. Vorher hatte ich keine Ahnung, was Mikrofinanzen überhaupt sind. Und ich fand es aber relativ schnell ganz interessant und faszinierend, dass man eben doch Menschen im globalen Süden nicht nur einfach durch Spenden unterstützen kann, sondern einfach über Kredite auch zusätzlich Entwicklung fördern kann. Und diese klare Vorstellung, ohne Kredite, ohne Geld, ohne dass man Vertrauen hat in das Gegenüber, gibt es keine selbstständige Entwicklung. Ja, und daraufhin habe ich dann mal einfach relativ spontan auch einen Anteil gekauft, damals waren das so 200 D-Mark waren das ja noch, und dann auch relativ schnell eine Mitgliederversammlung besucht und fand es dann einfach so überzeugend, dass ich sage, da bleibe ich bei und im Laufe der Zeit eben halt auch dann weiter investiert habe und dann mich auch bei Eukokredit direkt engagiert habe.
Schön zu hören und toll, dass du immer noch so begeistert mit dabei bist. Shannon, wie bist du zu Eukokredit gekommen?
Ich habe ja noch nicht so eine lange Historie zu Eukokredit. Ich bin ja erst seit Ende letzten Jahres mit dabei und ich hatte mich einfach auf verschiedene Stellen beworben und bin dann auf Eukokredit gestoßen und es hat geklappt und ich bin ganz dankbar, Teil des Teams zu sein und zu merken, dass die Werte da sehr übereinstimmen.
Und Burkhard, warum hast du dich beworben für Guatemala? Warum wolltest du mit dabei sein?
Es ist meine erste Studienreise. Ich habe schon einige andere Studienreisen gemacht, auch mal mit Eukokredit, das war in Indien, und das fand ich einfach faszinierend und konnte auch dann darüber berichten. Es ist einfach was ganz anderes, als innerhalb einer Studienreise wirklich direkt zu gucken, wo kommt das Geld hin, zu sprechen mit Partnern vor Ort, die eben halt mit diesem Geld ihre Entwicklung fördern, einfach dort zu gucken, wo das Geld bleibt. Man ist ja wirklich direkt vor Ort, man geht aufs Feld direkt raus, sieht, was dort gemacht wird. Man sitzt auch mal in der Wohnstube zusammen und spricht darüber und diskutiert auch darüber und sieht dann die Kinder herumlaufen und sieht, wie gearbeitet wird. Und das alles kann ein Video, kann Informationen, kann Texte einfach nicht ersetzen. Also so eine Studienreise ist schon sehr effektiv, um ein Land kennenzulernen und eben halt um Partner kennenzulernen und was mit dem Geld letztendlich gemacht wird. Das hat sich sehr bewährt.
Und da hast du auch was Gutes gesagt. Raus aufs Feld. Es gab ja auch bei euch Kleingruppen. Ich war selbst ja auch schon bei der Studienreise in Indien und man reist da nicht als 15-köpfige Gruppe, sondern man teilt sich auf. Und Shannon, du warst ja in der Landwirtschaftsgruppe, also wirklich auf dem Feld. Und Burkhard, du hast ja Partner aus dem Bereich inklusives Finanzwesen kennengelernt. Aber Shannon, kannst du uns vielleicht einmal kurz den Rahmen dieser Reise skizzieren? Also wie lange wart ihr unterwegs? Wie sah das so aus?
Mhm. Wir waren für eine Woche insgesamt unterwegs und waren zuerst für 2 Tage in Guatemala City, wo wir uns als ganze Gruppe getroffen haben. Und da ging es erstmal nur darum, sich kennenzulernen und allgemeine Informationen zur Arbeit von Oikocredit eben zu bekommen und besonders in Guatemala zu bekommen. Und Teil davon war eben auch am Anfang so eine Sensibilisierung dafür zu schaffen, für die Besuche, die wir machen, für die Menschen, die wir treffen. Ja, und ich glaube, das hat uns allen sehr geholfen und sich da auch nochmal einzustimmen für. Und dann haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt, in die du eben benannt hast, und sind dann 5 Tage durch Guatemala gefahren und haben unterschiedliche Organisationen und unsere Partner besucht, aber eben auch in meinem Fall viele Bauern und BäuerInnen. Genau. Ja, und dann gab es am letzten Tag im Prinzip ein Wiedersehen, wo wir alles nochmal reflektiert haben. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit.
Burkhard, du warst ja im inklusiven Finanzwesen unterwegs. Gibt es da einen Mikrofinanzpartner, der dir besonders im Kopf geblieben ist?
Also insgesamt hatten wir 5 besucht, also jeden Tag ein. Und ich muss sagen, alle hatten wirklich, man spürte bei allen diese Begeisterung, Entwicklung auf dem Land zu fördern, Menschen durch Kredite halt die Möglichkeit zu geben, sich selbstständig zu machen, für ihre Familie zu sorgen. Das war überall spürbar. Die hohen ethischen Standards waren auch zu sehen. Man sagt ja manchmal die Missionen und Visionen. Das heißt, dieses Unternehmen aufgestellt ist, was es für Ideen hat, welche Grundlagen es hat, auch in deinen eigenen gesetzten Leitlinien und die Vision. Das heißt, wie sind sie in der Zukunft aufgestellt? Das alles hat man gemerkt. Förderung von Frauen zum Beispiel war bei allen ganz, ganz klar Grundlage. Auch zusätzlich die Möglichkeiten, Informationen über Finanzwesen und so weiter weiterzureichen. Also die ganzen sehr wesentlichen Dinge im Umgang mit den Endklienten, das merkte man bei allen.
Okay, und gibt es denn vielleicht eine Kundin oder einen Kunden der Partner, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Weil du hast ja bestimmt nicht nur unsere Partner besucht, sondern auch entsprechend einzelne Kundinnen.
Eine Mikrofinanzorganisation, Fundacen heißt sie, ist mir auch besonders im Gedächtnis geblieben. Die waren besonders aktiv, muss man sagen. Alle fühlten sich als soziale Unternehmer, die wirklich Entwicklung fördern wollten. Und dieses Fundacen, das ist die älteste Mikrofinanzorganisation in Guatemala, 1963 schon gegründet. Und interessanterweise war Oikocredit der erste internationale Partner, der die Kredite gegeben hatte. Vorher hatten sie eher so kleinere lokale Partner vor Ort. Und sie hatten gesagt, also Oikocredit war wirklich die erste Organisation international, die ihnen einfach vertraut hatte, dass sie das Geld vernünftig anlegen und dass sie die Leitlinien und die Vorstellungen von Oikocredit tatsächlich auch vertreten und weitergeben. Das fand ich sehr beeindruckend und sind bis heute Partner eben von Oikocredit geblieben. Und zur Frage der Endklienten, ja, da haben wir einige besucht. Ganz unterschiedliche, zum Beispiel eine Familie, die Webarbeiten macht. Die ganze Familie ist beteiligt. Die Mutter ist alleinstehend, hat 9 Kinder und alle Kinder sind beteiligt. Die Älteren, 2 der Älteren studieren sogar, kommen in den Semesterferien nach Hause und arbeiten dort mit an den Webstühlen. Waren also mehrere Webstühlen verteilt. Die Oma hatte da am Spinnrad, was quasi ein Fahrradrad war, mit dem gesponnen wurde, also mit sehr einfachen Mitteln gearbeitet. Aber das Produkt zum Schluss war sehr faszinierend. Es war wirklich eine Webarbeit vom Feinsten, sehr bunt, wie das dort eben halt wirklich üblich ist. Wunderbar. Also das war sozusagen die Grundlage, die danach eben halt weiterverarbeitet wurden.
Super, vielen Dank. Shannon, wie sieht denn nachhaltige Landwirtschaft in Guatemala aus?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, nachhaltige Landwirtschaft ist in Guatemala vor allem ist stark von kleinbäuerlichen Strukturen geprägt und verbindet eben ökologische, genauso wie soziale und wirtschaftliche Ansätze und eben nicht nur diesen wirtschaftlichen Ansatz. Das, was sehr oft sichtlich natürlich ist, sind so, dass es pestizidfrei ist, dass es unterstützt wird, dass die Bauern eben Fairtrade produzieren, genauso wie Bio. Und was für mich nachhaltige Landwirtschaft ausmacht, ist eben, dass es oft gemeinschaftlich organisiert ist. Dass Innovationen und Ideen geteilt werden und man sich dabei unterstützt, nachhaltig zu produzieren. Und natürlich hängt das dann auch damit zusammen, dass es eben höhere Einkommen dann für dasselbe Produkt gibt. Und die Bauern eben eine sichere oder einen sicheren Abnehmer für die Ernte haben. Und dann aber auch natürlich die, und das ist vielleicht auch das Wichtigste, dass die Bauern und BäuerInnen eben Schulungen und technische Beratungen bekommen, falls sie Probleme haben.
Ja. Gibt es denn einen Partner, den du da als besonders innovativ einstufen würdest?
Ja, ich glaube, ein Partner, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist Nelixia. Das ist ein Partner, der Kardamom verarbeitet und exportiert und eben auch andere Gewürze und mit Kleinbauern zusammenarbeitet. Und wir waren eben auf diesem Kardamomfeld und haben den Anfang der Lieferkette betrachtet oder durften lernen, wie sowas auch angebaut wird. Und da haben wir den Lieferkettenkoordinator Walter Chen kennengelernt, der mir so dolle in Erinnerung geblieben ist, weil das so ein beeindruckender Mann war, so innovativ in seinen Ideen. Und ich weiß noch, wie er erzählt hat, dass er ein Trocknungssystem für Kardamom eben neu entwickelt und auch verbessert hat und dafür eben von Holz auf Gas umgestellt hat und so die Trocknungszeit von 40 auf 26 Stunden reduziert hat für Kardamom eben. Und das bedeutet halt auch einen verringerten Arbeitsaufwand und mehr am Ende höhere Preise und ein besseres Einkommen für die Produzenten. Und es war total interessant, weil er erzählt hat, dass ein Gasunternehmen auf ihn zugekommen ist und versucht hat, das Design zu kommerzialisieren. Und er das aber abgelehnt hat, weil das nicht seinen Werten entsprochen hat. Die wollten nämlich vor allem mehr Gas verkaufen und den Gasverbrauch erhöhen. Und er wollte aber, dass das System möglichst effizient wird. Ja, und hat das abgelehnt. Und das fand ich sehr beeindruckend.
Wow, vielen Dank für den Einblick. Burkhard, inwieweit hast du denn einen Einblick bekommen, so in konkrete positive Veränderungen oder auch jetzt Auswirkungen durch die Arbeit von den Eukocredit-Partnern?
Viele haben gesagt, dass sie ohne diese Zusammenarbeit, ohne die Kredite, quasi nicht da wären, wo sie jetzt sind. Und da gibt es eine Fülle von Beispielen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Familie, alleinstehende Mutter, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Früchte und das Gemüse, was andere angebaut haben, einfach in die Städte zu bringen, nach Guatemala City in dem Fall, für 3 Stunden hat sich einfach einen kleinen Truck gekauft mit Krediten und baut das jetzt auch aus. Die ganze Familie ist auch wieder dran beteiligt. Das sind so positive Dinge, die man dort erlebt hat und gehört hat, die ohne dem eben halt nicht möglich waren. Also man merkte schon einen Vorher-Nachher-Effekt, was wirklich auch immer sehr gerne präsentiert wurde und wo die Menschen auch sehr dankbar waren. Es waren auch im Wesentlichen Frauen, denen die Kredite gegeben hat, also längst nicht nur, aber ganz überwiegend auch. Und auch das ist für mich immer beeindruckend zu sehen, dass das ja eins der Ziele auch ist von Eukokredit und entsprechend den Partnern, die Eukokredit sich ausgesucht hat, also den Mikrofinanzorganisationen vor Ort, die Frauen dort zu fördern. Weil man weiß, wenn man Frauen einen Kredit gibt, dann wird die Entwicklung eher besser gefördert für die Familie, für die Gemeinschaft, als wenn man sie Männer gibt. Da gibt es auch Untersuchungen, die das so zeigen. Und das konnte man da direkt erleben.
Super. Gibt es irgendwie auch ein Beispiel? Hast du was mitbekommen von Problemen, mit denen Partner oder auch Kundinnen von Partnern konfrontiert sind und wie sie die dann angehen?
Ja, es gibt eine Fülle von Problemen, natürlich. Also zum Beispiel, dass Kredite einfach nicht zurückbezahlt werden können, weil zum Beispiel die Arbeit stilllegt, durch einen Todesfall zum Beispiel, oder auch eben auch große Probleme, das merkt man da auch ganz klar, der Klimawandel, Dürrezeiten, die überbrückt werden müssen, dann können eben halt solche Kredite auch nicht sofort zurückbezahlt werden können. Da sind die Loan Officers, die Angestellten vor Ort gehen, in die Dörfer gehen, wirklich direkt in die Peripherie und sprechen mit den Menschen und gucken, dass sie da Lösungen finden, wie die Familie weiter unterstützt werden kann und wie man da sozusagen rauskommt. Da gibt es sehr viele Beispiele, wo das auch offensichtlich positiv funktioniert. Ja, es gibt Probleme tatsächlich, aber normalerweise werden die so, hatte man dann natürlich den Eindruck, auch tatsächlich gelöst.
Shannon, ich kann mir vorstellen, gerade im landwirtschaftlichen Bereich wird wahrscheinlich auch das Thema Klimawandel ein großes Problem darstellen, oder? Wie hast du das vor Ort mitbekommen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei jedem Partner, bei dem wir waren, war das eigentlich so das vorherrschende Problem oder das, womit sie zu kämpfen haben. Und das, wo sie auch die intensivste Betreuung eben bieten für ihre Kunden. Ich würde schon sagen, dass alle Partner auch gute Klimaanpassungsstrategien haben und uns auch vorgestellt haben. Es aber natürlich ein Unterschied ist, ob das bei den Bauern und bei den Bauern dann auf dem Feld auch so angenommen werden kann. Und das ist aber schon was wir, glaube ich, als Oikocredit im Gespräch mit den Bauern gemerkt haben, dass da so eine wirklich sehr große Wertschätzung den Partnern gegenüber ist, dass sie so unterstützt werden. Und ich kann mich noch an eine Frau erinnern, das war Maria, die ist Witwe und hat 8 Kinder. Und davon sind 5 ihre eigenen und 3 Waisenkinder, die sie noch zusätzlich mit aufgenommen hat. Und als ihr Mann verstorben ist, hat sie gesagt, ihre Plantage war so verwildert und sie hatte irgendwie gar keine Hoffnung mehr, dass das nochmal was wird. Und ist dann aber Teil eben von Apodip geworden, einem anderen Partner, den wir genau im Kakaosektor besucht haben. Und hat da so viel Unterstützung bekommen, dass sie es eben wirklich geschafft hat, nach einem Ernteausfall von, ich meine, 50% durch den Klimawandel, das sich alles wieder aufzubauen. Und wenn man ihr dabei zugeschaut hat, wie sie eben durch ihre eigene Plantage läuft und das mit so viel Liebe und so viel Wertschätzung auch für das, was sie selbst geschafft hat, irgendwie anschaut, dann war das total beeindruckend. Ja, und auch diese Fürsorge eben von den Partnern, denen ihren Kunden gegenüber zu sehen und auch zu spüren, wie gut die sich verstehen, dass das wirklich eine Gemeinschaft ist.
Sehr schön. Also spürt man, dass die Partner sehr, sehr sorgfältig ausgewählt werden bei Oikocredit.
Ja.
Das bringt mich direkt zu meiner Frage, Burkhard. Kannst du gern gleich Bezug drauf nehmen? Ist denn deiner Erfahrung nach dann das Anlagekapital da gut in diese besuchten Partner investiert?
Ja, auf jeden Fall. Das merkt man wirklich. Die Partner wurden schon nach den Vorstellungen von Oikocredit und den Zielvorgebungen tatsächlich auch ausgesucht. Das hat man gemerkt. Diese Begeisterung, die ländliche Bevölkerung zur Unterstützung, das merkt man auf jeden Fall. Da ist das, und nicht nur eben halt mit Krediten zu unterstützen, sondern auch weitergehend. Es geht nicht nur darum, Geld zu geben, sondern es geht darum auch, was Shannon auch schon gesagt hatte, das Know-how noch mit zu vermitteln, Informationen über Finanzen zu vermitteln, zu gucken, welches Business ist eigentlich am besten für die Familie? Wie kann man am besten vorwärts kommen? Also das heißt, es ist eine Fülle von zusätzlichen Informationen und Schulungen, die dort gemacht werden von den Mikrofinanzorganisationen. Das merkt man auf jeden Fall, dass das da Früchte trägt.
Schön. Also ihr würdet auch beide sagen, ihr konntet euch auch ein ganz gutes Bild über die Zusammenarbeit machen, oder? Also sowohl vielleicht zwischen Oikocredit und den Partnern, als auch dann zwischen den Partnern und ihren Kundinnen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das bleibt nicht aus, wenn man eine Woche unterwegs ist und eben wirklich von morgens bis abends, gerade im Landwirtschaftsbereich, saßen wir teilweise 6 Stunden am Tag im Auto, waren in sehr ländlichen Gebieten unterwegs und es war ja auch immer jemand dabei vom Oikocredit Guatemala-Team, die so ein enormes Wissen eben über die Partner haben
Ja, also einmal, was Stendet auch schon gesagt hat, was beeindruckt ist, diese Gemeinschaft, die sie leben in den Dörfern. Und wenn man sie fragt, ja, warum seid ihr jetzt eigentlich bei dieser Mikrofinanzorganisation und damit ja indirekt auch bei Ökokredit und nicht bei einer Bank, dann ist es zum einen, dass die Banken ihnen natürlich einfach schlicht keine Kredite geben, aber zum zweiten, dass eben halt auf Augenhöhe behandelt wird. Also zum Beispiel, dass die Bankangestellten nur Spanisch sprechen und gar nicht den Maya-Dialekt, also Quiché zum Beispiel, und sie einfach despektierlich auch behandeln, keine Informationen geben. Und deswegen sind sie bei diesen Mikrofinanzorganisationen. Das ist sehr positiv einfach zu erleben, dass das funktioniert.
Schön. Und da machen sich doch auch dann die Länderbüros wieder bezahlt, nämlich auf Augenhöhe dort mit den Partnern zusammenzuarbeiten.
Absolut. Die haben einen ganz wesentlichen Effekt, ja.
Super. Gibt es denn etwas, wo ihr sagt, das können wir von Guatemala lernen?
Ja, auf jeden Fall. Dieses Land hat mich, glaube ich, wirklich nachhaltig beeindruckt. Diese Liebe zur Landwirtschaft, na klar, vielleicht auch, weil ich in diesem Bereich jetzt unterwegs war, aber auch diese tiefe Wertschätzung für die Natur, für das, was man wieder aufbauen kann. Ich glaube, ich war lange nicht mehr in einem Land unterwegs, wo ich so eine Resilienz gespürt habe. Und das trotz allen Widerständen vom Bürgerkrieg, von wirklich schlimmsten Arbeitsbedingungen eben der Mayas. Das hat mich wirklich beeindruckt. Und dieses Gefühl von, man kann zusammen mehr erreichen, der Mut zur Gemeinschaft. Ja, und diese Gastfreundschaft natürlich. Wir wurden bei sehr vielen Partnern wirklich sehr herzlich mit Essen empfangen. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern oder an einen Familienbesuch bei Kaffeebauern, die uns zum Essen eingeladen haben und gesagt haben, bei uns war noch nie jemand zu Besuch. Und das hat uns alle, glaube ich, so irgendwie sehr mitgenommen, weil es dann am Ende sie gesagt haben, vielen Dank, dass ihr bei uns zu Besuch wart, obwohl wir so aussehen, wie wir aussehen. Und dass ihr bei uns esst. Und ich glaube, das kann man sich vielleicht vorstellen, wie emotional das war.
Ja, mir geht es ganz ähnlich wie Shannon. Diese Gastfreundschaft ist schon einfach überwältigend. Und die Menschen haben dort wenig Kontakt zur Außenwelt. Also die meisten kommen ja vielleicht gerade mal in die nächste Provinzhauptstadt, in Guatemala City, ist es unmöglich, dort quasi hinzugehen. Und was auch mir schon sehr aufgefallen ist und mich berührt hat, Guatemala ist ein Auswanderungsland. Überall war die Rede von den Freunden, Bekannten, die in den USA waren. Meistens in den USA, auch zum Teil in Kanada. Es war zum Beispiel eine Familie, bei der Vater in Kanada als Erntehelfer für ein halbes Jahr tätig war und für ein halbes Jahr eben halt zurückkam und dann zu arbeiten vor Ort. Und es gab überall Häuser, wo man dachte, oh, die sehen aber wirklich sehr modern und schick aus. Ja, das sind, konnte man von vornherein sagen, das sind denn die Remitantes, diese Menschen, die in den USA waren. Das war überall präsent. 20% des Einkommens des Bruttosozialproduktes kommen aus den USA. Und das spürte man überall. Und was auch Shannon schon gesagt hatte, die Folgen des Bürgerkrieges, 36 Jahre Bürgerkrieg von 1960 bis 96, eine der längsten Bürgerkriege überhaupt weltweit, das hat seine Spuren hinterlassen. Und da merkte man diese Dankbarkeit von außen wieder akzeptiert zu werden, das war beeindruckend.
Schön. Wie ist das denn? Also die Erfahrungen klingen total bewegend, auch für mich. War das dann auch so, dass euch das auch prinzipiell als Gruppe nochmal zusammengeschweißt hat? Also wie war auch so die Dynamik in euren Kleingruppen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich erstmal der zeitliche Aspekt, aber ich glaube, man wächst so zusammen, natürlich auch durch lange Autofahrten, aber auch das, was man hört. Und natürlich sind das auch Menschen, die zusammen unterwegs sind, die viele oder die gleiche Interessen haben. Aber das hat total zusammengeschweißt. Also ich glaube, nach der einen Woche waren wir alle wirklich sehr traurig, dass wir eben wieder auseinandergehen mussten. Und ich habe das immer so beschrieben, wenn ich so in Norddeutschland in meinem kleinen Förderkreis sitze, in diesem super kleinen Büro, dann hatte ich zumindest vor dieser Reise überhaupt nicht das Gefühl, so Teil von was Größerem zu sein. Und nach dieser Reise war das ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und dieses wirklich ganz stolz fühlen, eben für was zu arbeiten, was sowas vertritt. Und dass ich das auch mit eigenen Augen sehen durfte, mit Menschen, die, denen das eben genauso viel bedeutet. Ja, war total schön.
Mir ging das Ganze ähnlich. Es hat auf jeden Fall zusammengespeist, ganz klar. Die Interessen waren sehr ähnlich. Man hatte auch die ähnlichen Diskussionspunkte. Und jeder hat auch so ein bisschen was anderes noch mitgenommen oder herausgehört bei den Gesprächen mit den Finanzpartnern wie auch mit den Endklienten. Jeder hatte andere Eindrücke und das ist natürlich ungeheuer faszinierend, das zusammenzutragen und diese Bilder sich zusammen abends zu teilen und darüber zu sprechen und zu diskutieren. Das war schon einzigartig. Und zu sehen, was das eigene Geld buchstäblich am anderen Ende der Welt, sage ich jetzt mal, bewirkt, dass man schon sagen kann, es ist in irgendeiner Weise schon gutes Geld, was man da gibt, das fand ich auch einfach sehr schön, nochmal hautnah zu erleben.
Ich hatte eine sehr authentische Erfahrung mit einer meiner kleinen Gruppen. Also in diesen Gruppen, in denen wir unterwegs waren, haben wir uns sehr oft am Tag auch nochmal in zwei Gruppen geteilt, weil es eben dann doch zu viele sind, mit denen man dann aufs Feld gehen kann. Und wir wollten die Kunden halt auch nicht überfordern. Und es gab eine Gruppe von Frauen, die eine Kakaoplantage eben betrieben haben und die ich dann gefragt habe, ob es denn was gäbe, was sie vielleicht anders haben wollen würden oder was verbessert werden könnte. Und ich fand das so beeindruckend, dass sie gesagt haben, dass sie gerne auch mal wie die Männer nicht nur in Flipflops arbeiten wollen, also sie wollen auch in sie würden gerne Gummistiefel haben und nicht nur in Flipflops arbeiten, aufs Feld gehen. Und genauso hätten sie gerne mal lange Oberteile, um sich vor der Sonne und vor den Moskitos zu schützen. Und das fand ich so beeindruckend, dass diese Frage auch so angenommen wurde und auch so ehrlich beantwortet wurde. Und das fand ich, war für mich auf jeden Fall eine Authentizität, die ich gebraucht habe bei dieser Reise. Und auch zu merken, nee, da gibt es, also es ist gut und total wichtig, dass es Eukredit gibt, aber der Bedarf an noch weiteren oder eben, dass es Investoren wie Burkhardt zum Beispiel auch gibt, ist immens. Und dann haben wir natürlich auch viel darüber diskutiert, wie zum Beispiel der Wegfall von USAID ein Thema für sie war. Und dann halt zu merken, dass eben dass es private InvestorInnen durch Eukocredit eben braucht, dass das wirklich was verändert.
Die Auswirkungen vom Wegfall von USAID sind, man kann schon fast sagen, verheerend. Das war im letzten Jahr, dass die US-amerikanische Regierung diese Hilfe gestrichen hat und dass man in kleinen wie im großen, überall wo man hinguckt, merkt man, dass da im Gesundheitssystem, in der Landwirtschaft und auch in sozialen Hilfen die Mittel fehlen. Und das ist wirklich tragisch. Das sind Zuschüsse, die in alle Länder letztendlich des globalen Südens gehen und einen großen Anteil ausmachen. Und wo auch Arbeiten, die auch langfristig geplant waren, quasi von heute auf morgen wegfallen. Und auch in Guatemala.
Und das heißt, die Leute stehen jetzt da, es wurden vielleicht Dinge versprochen, die jetzt nicht eingehalten wurden. Und dann ist natürlich so eine Diskrepanz nochmal größer auch.
Ganz genau.
Genau. Ja. Da fehlen jetzt einfach Gelder, mit denen geplant wurde. Und wer am Ende darunter leidet, sind eben die Bauern. Jetzt in meinem Fall die Bauern vor Ort.
Wenn man die Kundinnen fragt, wofür sie diese Kredite nehmen und was ihre Vision für die Zukunft ist, dann kommt sehr häufig, wir arbeiten hier und wir bauen das auch für unsere Kinder. Wir wollen, dass sie eine bessere Zukunft haben und eine bessere Bildung haben. Das ist sehr auffällig, dass dieses immer und immer wieder kommt. Also gar nicht nur unbedingt für sich selbst, sondern eben halt auch für die Zukunft und für die Kinder.
Super. Gibt es noch irgendetwas, was ihr vielleicht jetzt aber auch für euch mitgenommen habt, um es in eurem Alltag zu etablieren?
Ja, das war ganz lustig. Ich kam irgendwie zurück und das Erste, was ich irgendwie zu meinem Freund gesagt habe, war, wir kaufen nie wieder nicht fairen Kaffee und nie wieder nicht fairen Kakao. Und das ja, obwohl ich ja auch aus so einem Bereich komme. Und natürlich, ich glaube, jeder kennt das, dann steht man irgendwie vor dem Supermarktregal und dann gibt es Momente, da ist das einem auf einmal doch nicht mehr so wichtig. Und dann aber, und jetzt stehe ich davor und denke an diese Menschen, die ich getroffen habe und kann das halt so richtig fühlen. Und das ist, glaube ich, das, was vielen eben fehlt, dass man das eben nicht noch nie gefühlt hat und noch nie mit diesen Menschen gesprochen hat. Und ja, und auch wenn ich eben vieles aus meiner Arbeit theoretisch schon kenne, ist das nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl, diesen Menschen wirklich zu begegnen und diesen Anfang einer Lieferkette, ja, zu, weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber ja, diese Menschen zu treffen oder den Anfang einer Lieferkette zu sehen. Und dann auch natürlich, wie komplex diese Lieferkette ist. Es gibt vieles, was ich noch überhaupt nicht weiß und da ist noch ganz, ganz viel Potenzial.
Und das Gefühl, was ich auch bei dieser Reise wieder hatte, ist einfach, wie privilegiert ich war, dass ich dahin reisen darf, die Möglichkeiten habe, dass ich in entfernte Dörfer fahren kann, deren Bevölkerung niemals auch nur annäherungsweise das erleben kann, was ich erleben darf. Das macht einen denn doch schon durchaus auch ganz bescheiden. Und dass sich viele Probleme hier bei uns doch einfach relativieren. Wenn wir reden davon, dass die Benzinpreise steigen, dann ist das dort, da steigen die Preise genauso, essentiell. Und da ist es nicht nur das Steigen von Benzinpreisen, sondern es ist Benzinknappheit. Dann gibt es teilweise gar kein Benzin mehr. Wir sind sehr viel auch konfrontiert worden mit Streiks bezüglich dieser Benzinproblematik.
Ja, da hast du was Gutes auch angesprochen. Ich glaube, Demut ist da auch ein gutes Wort. Und ja, dass Dinge, die wir hier im globalen Norden für Krisen halten, da würden andere im globalen Süden wahrscheinlich drüber lachen. Also Shannon, du hast auch angesprochen, dass die Resilienz dort auch eine andere ist, was ich sehr schön finde zu hören. Weil teilweise gehört im globalen Süden zu einer Resilienz aber auch ein gewisses Einkommen dazu, weil sie sonst gar nicht gut gewappnet sind für Krisen. Da hattest du aber den Eindruck, in Guatemala sind die Leute zumindest psychisch resilient.
Ja, leider, weil sie es sein müssen, weil sie es teilweise gar nicht anders kennen. Und ich glaube, resilient sein hat ja auch immer einen Hintergrund, dass man eben schon viel durchmachen musste. Und dann natürlich, wenn äußere Widerstände wie der Klimawandel dann auf einen treffen, dann muss man sich einfach anpassen. Und deshalb war es so schön zu sehen, dass es eben oder dass Eukocredit eben so sorgfältig Partner und Organisationen auswählt, die diese Menschen wirklich unterstützt und sieht für das, was sie sind und für das, was sie tun. Und da eine ehrliche Wertschätzung ist. Und dass es auch wieder oder führt wieder auf dieses Gefühl von Gemeinschaft und zusammen, ja, ist vieles möglich. Und ja.
Das sind super Abschlussworte für den Podcast. Burka, du darfst aber gerne noch etwas ergänzen, wenn du möchtest.
Man merkt, dass dieses Gemeinschaftsgefühl ganz wichtig ist und dass die Menschen relativ wenig auf den Staat vertrauen können und in irgendeiner Weise von ihr erwarten können. Sie wissen, im Grunde sind wir hier aufeinander gestellt. Das heißt, auf uns, auf unsere Familie und auf die Dorfgemeinschaft und auf die nähere Umgebung. Und auf andere kann man sich nicht verlassen. Und das hat sehr viel was mit Resilienz zu tun in einem Land, was eben halt durch den Bürgerkrieg dermaßen gebeutelt ist. Das spürt man einfach, dass da eine gewisse Sicherheit und der Bezug auf sich selber da ist. Das ist sehr positiv.
Ja, ich hätte vielleicht noch eine kleine Buchempfehlung. Das ist ein Buch, was ich schon fast durch habe, aber noch nicht ganz. Und was mir von Laura empfohlen wurde, auch eine von unseren Investorinnen, die mit dabei war. Das ist nämlich I. Rigoberta Menchú, An Indian Woman in Guatemala. Ich glaube, das gibt es auch auf Deutsch und auch als Hörbuch. Es geht um eine Frau aus der Maya-Community, die eben berichtet aus der Zeit des Bürgerkrieges und unter welchen Arbeitsbedingungen sie gearbeitet hat. Ja, und das ist vielleicht was ich vielen ans Herz legen würde.
Super, vielen Dank. Wir packen es in die Shownotes, also in die Beschreibung der Folge. Damit verabschiede ich mich von euch beiden. Vielen lieben Dank, Shannon und Burkhard,
gerne,
dass ihr uns teilhaben lassen habt an euren Erlebnissen in Guatemala. Ich habe rausgehört, es empfiehlt sich, eine Oikocredit-Reise mitzumachen. Da wird sicherlich wieder was entsprechend veröffentlicht, wenn klar ist, wo die nächste Reise hingeht. In der nächsten Folge geht's aber für alle HörerInnen nach Brasilien und das aus erster Hand wieder. Die Karin, meine Kollegin, war dieses Jahr nämlich vor Ort und hat Kolleginnen, Partner und Kundinnen der Partner dort getroffen und spricht über Mikrofinanz, über große regionale Unterschiede und darüber, warum die Corona-Pandemie tatsächlich beim Frauen-Empowerment einen positiven Effekt hatte. Also hört gerne rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.